Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ich möchte auch einen kleinen Abschnitt lesen aus dem zweiten Buch Mose, eine dramatische Begegnung Israels mit dem Stamm Amalek. Da kam Amalek und kämpfte gegen Israel in Rephidim. Da sprach Mose zu Josua: Erwähle uns Männer, zieh aus und kämpf gegen Amalek. Morgen will ich oben auf dem Hügel stehen mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Und Josua tat, wie Mose ihm sagte, und kämpfte gegen Amalek. Mose aber und Aaron und Hur gingen auf die Höhe des Hügels. Und wenn Mose seine Hand emporhielt, siegte Israel. Wenn er aber seine Hand sinken ließ, siegte Amalek. Aber Mose wurden die Hände schwer, darum nahmen die beiden einen Stein und legten ihn hin, dass er sich darauf setzte. Aaron aber und Hur stützten ihm die Hände auf jeder Seite einer. So blieben seine Hände erhoben, bis die Sonne unterging und Josua überwältigte Amalek und sein Volk durch des Schwertes Schärfe. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir damit rechnen können, dass dein Wort eine lebendige Kraft ist, die auch heute unser Leben und Herz erreicht. Und wir bitten dich um die Gabe deines Heiligen Geistes, dein Wort zu verkünden, zu sagen, zu hören und aufzunehmen und uns deinem Wort auszusetzen als der Kraft unseres Lebens. Amen. Nehmen Sie bitte Platz. Ich freue mich, wieder mal hier zu sein und einige bekannte Gesichter natürlich auch zu sehen, neben den unbekannten Gesichtern hier im Gottesdienst. Und bei diesem Gottesdienst hier in Mörzheim ist es jetzt schon das zweite Mal, dass ich mit dabei sein kann. Es gibt Kämpfe in unserem Leben, egal wo wir jetzt gerade herkommen, egal welches Alter wir haben, ob jung oder alt, es gibt Kämpfe in unserem Leben, die sind uns zu schwer. Es gibt Kämpfe auch, die hat Gott sich selber vorbehalten. Und wenn man diese Geschichte liest aus dem Alten Testament, die Geschichte vom Auszug Israels aus Ägypten durch die Wüste, die Wanderung durch die Wüste und schließlich der Einzug in das gelobte Land, dann sind diese alten Geschichten Zeugnis dieser Wahrheit, dass es Kämpfe gibt, zu denen sagt Gott ein einziges Wort: Ich werde für euch kämpfen und ihr werdet still sein. So ist der Sieg über das ägyptische Heer errungen worden. Und wenn wir heute diese Geschichte lesen, dann lesen wir erst einmal die Geschichte von einer großen politischen, militärischen Großmacht, Ägypten und sein Heer. Aber dahinter steckt etwas, was für die Bibel typisch ist, nämlich, dass das nur ein Bild für eine geistige Großmacht ist. Es ist ein wirkliches Geschehen, aber in diesem wirklichen Geschehen ist eine Botschaft drin, die mit geistigen Großmächten zu tun haben, die uns zu schwer sind, mit denen wir nicht zurande kommen, wo wir in einer Pattsituation stehen, wo es kein Vor und Zurück gibt. Und wenn man dann fragt, was könnten das für Großmächte sein, die uns so zusetzen können, da haben die Alten das in drei Worte gefasst und haben es den Kindern so weitergegeben und haben gesagt, an drei Stellen scheiterst du. Wenn du dich mit dem Teufel anlegst, wenn du dich mit der Sünde anlegst und wenn du dich mit dem Tod anlegst. Alle drei kannst du nicht überwinden. Alle drei sind stärker, als du Mensch bist. Du kannst das versuchen, aber an all drei Stellen wirst du merken, da bist du der, der Scheitern anmelden muss. Der Kampf mit den Großmächten ist Gottes Sache. Mit den geistigen Großmächten, das ist sein Hoheitsrecht. Und da wird er sagen, ich werde für euch kämpfen und ihr werdet stille sein. Und jetzt feiern wir heute Gottesdienst. Wir feiern Gottesdienst am Sonntag und wir feiern Gottesdienst mit dem Abendmahl. Und wir machen nichts anderes, als zu verkündigen, dass die entscheidende Schlacht mit den Großmächten, den geistigen Großmächten dieser Welt, die die ganze Welt knechten, dass die entscheidende Schlacht geschlagen wurde, dass sie schon geschlagen ist, dass der Tod und die Sünde und der Teufel besiegt sind, nicht werden, sondern sind. Und dass einer triumphiert hat. Und das Evangelium, das wir verkündigen, ist nichts anderes als diese Siegesbotschaft. Wenn man fragt, was Evangelium von seinem Ursprung her bedeutet, dann war das, dass einer vom Schlachtfeld nach Hause lief, mit aller Anstrengung seiner Kräfte, und dann die Heimat beglückte mit der Botschaft: Die Schlacht ist siegreich ausgegangen, wir haben gesiegt. Manchmal ist er danach tot zusammengebrochen vor Überanstrengung. Aber diese Botschaft musste nach Hause. Da war eine Schlacht, die ging auf Leben und Tod, auf Zukunft und Verderben. Und da läuft einer nach Hause und sagt: Wir haben gesiegt. Die Soldaten sind noch gar nicht zu Hause angekommen, aber er ist vorausgeeilt, um diese Botschaft nach Hause zu bringen. Das Geheimnis, von dem wir heute erzählen, im Abendmahl und in der Verkündigung, ist das Geheimnis, dass am Kreuz und in der Auferstehung Jesu Christi diese Schlacht geschlagen wurde. Das ist ja nicht irgendwas, was wir verkündigen. Wir verkündigen, dass der Sohn des lebendigen Gottes den Tod besiegt hat, die Sünde besiegt hat und den Teufel entmachtet hat. Dass er auferstanden ist von den Toten. Deswegen feiern wir Gottesdienst am ersten Tag der Woche, weil es der Tag seiner Auferstehung ist. Wir müssen also das Evangelium über den Resonanzraum des Alten Testaments legen. Dann fängt der erst an zu klingen. Die Saiten des Evangeliums, die Botschaft von Jesus Christus, muss über den Resonanzraum des Alten Testamentes gespannt werden. Und auf einmal kriegt der Klang des Evangeliums noch einmal ein ganz anderes Volumen. Es gibt Kämpfe, die kämpfen nicht wir, aber es gibt auch Kämpfe, da sind wir mit involviert. Da stecken wir drin. Da sind wir auf einmal mitbeteiligt. Und ein Beispiel dafür ist diese Geschichte des Kampfes Israel mit Amalek. Es gibt Kämpfe, da musst du mitmachen. Da wird es nicht so gehen, dass du sagst: Ich werde für euch kämpfen und ihr werdet stille sein, sondern da heißt es: Kämpf! Zieh das Schwert, hau zu. Und auch das ist geistig gemeint. Nicht mit blutgetränkten Schwertern, nicht mit Fleisch und Blut, sondern geistige Kämpfe. Für solche Kämpfe mit Eigenbeteiligung ist diese Geschichte mit Amalek ein wirklich ganz hervorragendes Beispiel. Die Amalekiter, man kann da viel zu sagen, das sind die Nachkommen von Esau, also die Nachkommen von dem, der sein Erstgeburtsrecht für einen Teller Linsensuppe eingetauscht hatte. Die lebten auf der Sinai-Halbinsel und ihr Ziel war das, dass Israel da nicht durchkommt. Entweder sie schlagen es nieder oder sie zwingen es auf einen anderen Weg. Aber die sollten da nicht durch. Wenn wir in unser Leben gucken, dann gibt es in unserem Leben das, was man Anfechtungen nennt. Anfechtung ist ein Doppelbegriff, der heißt Anfechtung und Versuchung. Und das ist dasselbe Spiel mit uns. Das interessiert nur Leute, die auf dem Weg sind ins gelobte Land, die zu den Nachfolgern Jesu Christi gehören, die zum Volk Gottes gehören. Die erfahren Anfechtung, aber die erfahren auch Anfechtung. Anfechtung bedeutet, dass es da etwas gibt unterwegs, das will mich entweder niederschlagen oder es will mich ablenken, vom Ziel wegbringen, in eine andere Richtung zwingen. Unser Glaube bewegt sich in einem riesigen Spannungsfeld von schon und noch nicht. Wir sind schon Gottes Kinder. Gott hat uns schon unsere Sünde vergeben und die Kindschaft zugesprochen. Aber wir sind noch nicht, was wir sein werden. Wir haben noch einen sterblichen Leib. Wir empfinden noch Schmerzen, Hunger, Durst, Einsamkeit. Wir stehen in diesem Spannungsfeld. Und in diesem Spannungsfeld gibt es geistliche Angriffe, die immer nur zwei Ziele haben. Entweder ich lenke dich ab auf ein anderes Ziel oder ich schlage dich nieder, dass du auf gar kein Ziel mehr zugehst. Wenn man das jetzt mal anschaut, dann gibt es drei Ebenen, auf denen das passiert. Die drei Ebenen, die unser Leben ausmachen, nämlich Leib, Seele und Geist. Auf allen drei Ebenen gibt es Anfechtungen und wir haben damit zu tun. Man sagt, auf der Ebene des Leibes, das weiß jeder, da kann man niedergeschlagen werden durch Krankheiten, durch Schwäche, durch Schmerzen, durch Not, durch Leiden, durch das man hindurch muss. Was gibt es für Schicksale? Was gibt es für Schmerzen? Was gibt es für Krankheiten und für Leid in dieser Welt, auch bei Christen? Und da gibt es immer einen, der will niederschlagen. Es hat keinen Wert zu glauben, es hat keinen Wert zu hoffen, es hat keinen Wert, dich mit der Liebe Gottes zu befassen, weil du siehst ja, dass Gott dich nicht liebt. Guck doch dein Lebensschicksal an. Da gibt es diese Anfechtungen, die greifen nach unserem Glauben und wollen ihn kaputt machen. Die greifen nach unserer Liebe zu Gott und wollen sie in Frage stellen als eine größte Illusion unseres Lebens. Und sie greifen nach unserer Hoffnung und sagen, das ist doch Pillepalle, dass du hoffst. Es gibt keine Hoffnung für dich. Und merkwürdigerweise gibt es diese andere Variante auf der leiblichen Ebene. Die ist geradezu gegenteilig. Da habe ich Reichtum, da habe ich Wohlstand, da habe ich Kraft, da habe ich Schönheit, da habe ich Erfolg, da habe ich Bequemlichkeit und ich habe das alles und es dient dazu, dass ich Christus nicht brauche. Wozu denn? Mir geht's gut. Was soll ich mit Gebet, was soll ich mit Christus, was soll ich mit irgendeinem Erlösungsevangelium? Es geht mir gut. Anfechtungen haben zwei Gestalten. Die eine ist die, die mich niederschlägt und die andere ist die, die mich ablenkt. Für viele Menschen ist nicht mehr Gott in der Mitte, sondern es gibt ganz andere Größen, für die sie ihr ganzes Leben investieren. Schönste Nebensache der Welt haben wir jetzt. Aber für viele ist es nicht die Nebensache. Für viele ist die Hauptsache. Es ist der Lebensinhalt. Und die, als der Stephen Hawking, der bekannte Physiker, jetzt vor kurzem verstorben ist, hat seine Frau in einem Interview gesagt, die Physik war seine Göttin. Die Physik war seine Göttin. Das war nicht nur etwas, sondern das war alles, der Inhalt, der Hauptinhalt seines Lebens. Im Psalm 73 kann man das mal nachschauen, da hat der Asaf zusammengefasst, dass es diese beiden Elemente gibt. Auf der leiblichen Ebene, wir wissen nicht, was der hatte, aber der hatte irgendwas, was ihn jeden Tag gequält hat. Und er schreibt in diesem Lied, Psalm 73, jeden Morgen wach ich auf. Ich bin einer, der Gott ernst nimmt. Ich bin einer, der nach Gottes Willen fragt. Aber jeden Morgen lande ich in demselben Elend meiner Schmerzen. Und dann gucke ich zu meinen Nachbarn und die Nachbarn sind Atheisten, die pfeifen auf Gott und denen geht's gut. Die haben Erfolg, die haben Geld, denen geht's easy. Die leben. Und kurz davor stand er zu sagen, ich schmeiße alles weg. Die ganze Sache mit Gott beende ich. Und Gott zeigte ihm nur eins und sagte, dann hast du keinen Boden unter den Füßen, wenn der Tag kommt, an denen den anderen der Boden unter den Füßen weicht. Denn diese Stunde kommt. Im Tod bleibt denen nichts. Nichts von Schönheit, nichts von Erfolg, nichts von Reichtum, gar nichts mehr. Null. Und du hast einen, der dich hält. Und der dich am Ende in die Herrlichkeit holt. Und deswegen schreibt der Psalm 73, dennoch bleibe ich stets bei dir. Dennoch, trotz all dieser Anfechtungen auf der leiblichen Ebene. Denn du hältst mich. Anfechtung gibt es aber auch mit dieser perfiden Doppelstrategie auf der seelischen Ebene. Das wissen wir nur zu gut. Das Niedergeschlagenwerden, das Leiden, ist das Leiden unserer Zeit. Mutlosigkeit, Hoffnungslosigkeit, Angst, Resignation, Depression. Wie viele Menschen werden davon am Boden gehalten? Millionen. Und das alles ist wie eine Macht, die den Glauben kaputt machen möchte, an Boden drücken möchte, niederschlagen möchte. Wir sprechen auch von Niedergeschlagenheit. Das ist aber nur die eine Seite. Die andere Seite ist, wir haben eine Zeit, in der die Triebe und die Lüste Futter kriegen aus dem Internet ohne Ende. Du kannst dich, wenn du willst, die ganze Zeit über mit den Dingen einflößen, die deine Triebe und deine Lüste, deine Begierden füttern und mit dir Spiel machen lassen, dich fortreißen, ablenken von Gott, weg von dem Ziel des Glaubens. Es ist ja merkwürdig, dass jetzt in die Krankheitsregister die Online-Sucht aufgenommen worden ist. Die Verirrungen auf der sexuellen Seite, die hat man aus dem Krankheitsregister aus ideologischen Gründen rausgenommen. Nicht aus medizinischen, sondern aus ideologischen Gründen rausgenommen. Aber die Online-Spielsucht, die ist jetzt auf einmal drin. Und es ist eine Tatsache, nicht bei uns so sehr wie zum Beispiel in den asiatischen Ländern. Tausende von Menschen kommen von diesem Ding nicht mehr weg. Sie kommen nicht weg. Es ist auch perfide. Man geht regelrecht denselben Weg, den Suchtkranke gehen, was wir kennen bei Heroin und bei anderen Suchtmitteln, die Menschen nicht mehr aus den Fängen lassen. Ich möchte noch kurz auch was sagen zu der dritten Ebene, zu der geistigen Ebene, denn das ist auch die Anfechtungsebene. Auch da die Doppelstrategie, entweder niederschlagen oder ablenken. Niederschlagen heißt, ich kriege Zweifel eingeimpft. Sollte Gott gesagt haben, du willst doch nicht wirklich noch heute an die Bibel glauben, du willst doch wirklich nicht dieses alte Buch heute noch in Anschlag bringen wollen. Ideologische Verirrungen, in die du hineingespannt wirst, lügenhafte Verirrungen, die dir aufgebaut werden, als absolut unhinterfragbar. Und du wirst niedergeschlagen. Ich habe das noch in Erinnerung, als die DDR zu Ende ging, wie einige vor laufender Kamera weinten wie die Schlosshunde. Und weil sie sagten, alles, was wir geglaubt haben, ist hin. Wir haben geglaubt, dass das System ist, das sich siegreich durchsetzt. Jetzt ist alles hin. Und manche der entschiedenen Nationalsozialisten, denen ist es genauso gegangen, als ihnen klar wurde, dass das kein Weg ist ins dritte Reich voller Glück, sondern dass da nichts anderes ist als Zerstörung und nichts anderes ist als Tod. Das ist die auf der geistigen Ebene, das ist die Niedergeschlagenheit, die Zweifel, die gesät werden, die Sorgen, mit denen du umgehst. Was wird morgen sein? Wie wird sich unser Land entwickeln? Was werden wir morgen noch essen und trinken? Wird die Regierung noch stabil sein? Wird die Weltregierung aus dem Ruder laufen? Was wird passieren? Große Ängste. Wie wird das Klima sich entwickeln? Sorgen. Und dann gibt es die andere Seite. Das ist die Ablenkung, in dem dir besondere Hoheitserlebnisse versprochen werden. Außerordentliche geistige Welten zu erschließen. Neue Erfahrungen übersinnlicher Art. Erleuchtungen, besondere Erkenntnisse, erstaunliche übersinnliche Fähigkeiten. Hey, in all diese Kämpfe sind wir verwoben. Und unsere Kinder und Kindeskinder auch. Und hier müssen wir mitkämpfen. Hier ist nicht einfach nur, der Herr wird für euch kämpfen und ihr werdet stille sein. Hier sind wir mit involviert. Auf allen Ebenen ist Kampf angesagt. Da kannst du dich nicht passiv überlassen. Das kannst du nicht einfach sich selbst überlassen. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, aber wir haben zu kämpfen mit geistigen Mächten und Gewalten. Das haben wir. Und dafür werden wir von Gott ausgerüstet. Dafür gibt es eine Ausrüstung und in dieser Ausrüstung ist auch ein Schwert drin. Das Wort Gottes als ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Freilich, das ist wichtig. Es bleibt Gottes Kampf, auch wenn wir mitkämpfen. Und es bleibt seine Kraft, in der es zu kämpfen gilt, nicht in unserer Kraft. Von ihm kommt am Ende auch in den Kämpfen, wo wir mit involviert sind, der Sieg her. Von ihm. Die Schlacht gegen Amalek ist die wunderbare Illustration, die ihr vom heutigen Tag an mit euch nehmen müsst. Das ist eine Doppelgeschichte. Da steht einer oben auf dem Berg, Mose, und hat den Stab Gottes in der Hand. Das heißt, der symbolhaft steht dafür, ich werde für euch kämpfen und ihr werdet stille sein. Mit diesem Stab, den Mose über das Meer gehalten hat, wurde das Meer geteilt. Kam Wasser aus dem Felsen heraus. Das ist der Stab, dass Gott was tut. Und den hält Mose oben hoch mit beiden Händen. Aber unten auf dem Schlachtfeld ist Josua und die anderen Krieger und sie müssen kämpfen. Und sie kämpfen mit dem Blick auf den Sieg, den Gott für sie errungen hat. Was für ein eindrückliches Bild. In allen meinen Anfechtungen ist die Frage, wo mein Blick hingeht. Wo geht mein Blick hin? Auf mich und meine Kräfte? Oder auf die, die mich angreifen und ihre Kräfte? Oder dorthin, wo das Zeichen des Sieges Gottes mir vor Augen gehalten wird? Warum feiern wir denn heute Abend mal? Weil wir den Blick dorthin lenken. Auf den, der für uns gekämpft und gesiegt hat. Hinter den hochgestreckten Armen von Mose darf man sehr wohl das Siegeszeichen von Golgatha sehen. Den Stab, den er da hochhält, dahinter darf man das Siegeszeichen von Golgatha sehen. Dass Jesus Christus dem Tode und dem Teufel und der Sünde die Macht genommen hat. Es kommt auf diese Botschaft an. Mir ganz egal mit den Symbolen und die Diskussionen um die Symbole des Kreuzes. Mir kommt es auf die Botschaft des Kreuzes an. Das Wort vom Kreuz ist eine Gotteskraft. Das Wort vom Kreuz ist eine Gotteskraft. Das ist entscheidend wichtig. Und wenn das Symbol für das Wort vom Kreuz steht, dann ist es richtig, ist gut. Aber das Wort vom Kreuz ist eine Gotteskraft. Der Maler Grünewald ist mir eindrücklich. Ich denke, er ist bekannt. Isenheimer Altar ist ja nicht weit. Man kann hinfahren und sich anschauen in Colmar. Dieses Gemälde hat der Maler Matthias Grünewald gemalt für ein Spital. Und in diesem Spital gab es Leute, die damals an der Mutterkornvergiftung erkrankten. Das haben wir heute glücklicherweise so nicht mehr. Aber damals wusste man gar nicht genau, warum diese Leute erkrankt sind. Sie sind an einem echt schlimmen Gift erkrankt, das sie zu sich genommen haben, mit verheerenden Auswirkungen. Fürchterlichste Schmerzen, Krämpfe und Atemnöte und am Ende auch bei vielen ein qualvoller Tod. Und der Matthias Grünewald, der hat in dem Gekreuzigten, den er in diesem Altargemälde malt, einen solchen an Mutterkornvergiftung erkrankten Menschen gemalt. Und diese Patienten, die in diesem Spital waren, waren die sogenannten hoffnungslosen Fälle. Die wurden vor dieses Bild gefahren. Was haben die gesehen und was haben die gehört? Die haben abgemalt gesehen vor ihren Augen, was der Prophet Jesaja gesagt hat. Fürwahr, er trug deine Krankheit und lud auf sich deine Schmerzen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass du Frieden hättest und durch seine Wunden bist du geheilt. Die hatten die Erwartung, dass dieser lebendige Herr Jesus Christus, der das getan hat, auch heute noch einen Menschen berühren und heilen kann. Nicht alle muss, aber er kann es. Diese Erwartung hatten sie. Sie hatten aber auch die Erwartung, wenn einer nicht geheilt wird, dass er einen an seiner Seite braucht, der ihn versteht, der seine Schmerzen versteht und seine Qual versteht und der mit ihm geht durch die dunklen Täler bis durch das dunkelste letzte Tal, das jeder alleine durchschreitet, nämlich das Tal des Todes. Die Geschichte vom Kampf mit Amalek, damit möchte ich schließen, hat eine interessante Schlusswendung. Nicht nur, dass dieses Symbol oben gehalten wird, sondern dass da ein einfacher Mensch ist, dem irgendwann die Kräfte ausgehen und der das nicht mehr hinkriegt, das Symbol da hochzuhalten. Es ist das Doll, die Leute sehen den Sieg Gottes vor ihren Augen, das Zeichen des Sieges Gottes und kriegen eine innere Kraft. Ich denke das jetzt manchmal, bitte, es ist weit, weit davon entfernt, aber manchmal gibt es ja auch jetzt bei der Fußballweltmeisterschaft den 12. Mann und der kann einem Mut machen und der kann einen fertig machen. Wenn man ausgepfiffen wird, dann merkt man buchstäblich, wie jemand keine Kraft und keine Motivation mehr hat. Und wenn man einen Sieg zugejubelt bekommt, Gesänge hört, dann kann es sein, dass ein neuer Schwung in eine Mannschaft hineinkommt und sei es ein ur-wikingerhaftes Hu-Hu-Hu. Aber selbst hier der Mose mit dem Zeichen Gottes, ist ja nur das Stab, ist ja nur ein Stab, den hält er hoch, hat die Kraft nicht. Und dann sinken die Arme und dann sieht man nichts mehr. Und dann geht alles nur nach eigenen Kräften und dann geht gar nichts mehr bei Josua. Was macht Aaron und Hur, die zwei, die bei ihm sind? Die machen was Tolles. Die sagen, wir brauchen was Festes. Und die geben einen Stein, den rollen sie hinter ihn, dass er sich da draufsetzen kann. Und dann steht einer rechts und einer links unter den Armen. Und sie halten seinen Arm hoch. Ellenbogen hochgestützt. Und so kann er bis zum Abend die Arme oben behalten, bis diese Schlacht wirklich durchkämpft und siegreich entschieden ist. Ich habe einen kleinen Moment darüber nachgedacht. Wie toll ist das, dass wir Gottesdienst haben und dass wir das wissen, dass es das gibt am Sonntag. Dass das eine feste Einrichtung ist. Dass ich da hingehen kann, dass da Gottes Wort verkündigt wird, dass die Siegesbotschaft des Evangeliums mir verkündigt wird, dass gesagt wird, was geschehen ist in Jesus Christus, mir zugesprochen wird in meine Wirklichkeit. Und wie toll ist das, dass es diese zwei Seiten gibt. Der Hur war ein Schriftausleger und der Aaron war ein Priester. Und zwei, die dieses Gottesdienstgeschehen nach oben stützen. Das eine ist, wir feiern miteinander das Abendmahl jetzt. Das ist etwas, was von diesem priesterlichen Sein Aarons bis nach heute reicht. Und hier vorne ist jemand, der gerufen ist, das Evangelium auszulegen. Das ist die Position von Hurs, die er repräsentiert, die Auslegung der Schrift, die Auslegung der Bibel. Dass mir dieses Wort, das gilt, zugesagt ist. Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Und das sind die beiden Stützen des Gottesdienstes. In der Mitte steht das Kreuz, das Wort vom Kreuz, gestützt durch das Abendmahl, die Feier des Abendmahls und gestützt durch die Auslegung der Heiligen Schrift. Ich wünsche uns, dass wir neu dankbar werden, dass wir das haben, dass wir dahin kommen können. Ob wir jetzt heute 15, 20 sind oder im nächsten Mal 50. Die Zahl ist sekundär. Wichtig ist, was hier passiert. Dass das Evangelium verkündigt wird von Jesus Christus, von dem Sieg Gottes, auf das wir uns verlassen können, auf das wir vertrauen können. Und mit neuer Liebe zu Jesus, mit neuer Liebe zu dem himmlischen Vater, der uns seinen Sohn gegeben hat, in unsere eigenen Alltagskämpfe zurückkehren und ihn bitten, Herr, gib du mir deine Kraft, dass ich in meinen Alltagskämpfen den Glauben nicht verliere, die Hoffnung nicht verliere, die Liebe zu dir nicht verliere und dass ich es lerne, mit dem Schwert, das du mir gibst, dem Schwert deiner Verheißungen, deiner Zusagen, deines Wortes, siegreich zu sein in den Bezügen meines Lebens. Wir wollen miteinander beten. Da malst du uns in deinem Wort Bilder vor Augen, die uns in unserem Leben helfen sollen. Und wir danken dir dafür. Danken dir für dieses wunderbare Bild, das da vor unseren Augen entstanden ist. Dass wir dein Siegeszeichen in Blick nehmen dürfen und dass du es aufrichten lässt in dieser Welt, in dem Gottesdienst gefeiert wird, in Kirchen, in Kathedralen, in Wohnzimmern, in Krankenhäusern und wo auch immer, dass dein Evangelium verkündigt wird und dass es verkündigt wird, hörbar und sichtbar, durch das Abendmahl und durch die Auslegung der Heiligen Schrift. Und wir wollen dich jetzt bitten, dass du auch uns neu mit Mut in unseren Alltag gehen lässt, auch in unsere Anfechtungen, Versuchungen und Kämpfe, und dass wir in deiner Kraft siegreich sein dürfen. Halte du unseren Blick auf dich gerichtet, damit wir festbleiben. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen, Sinne und Gedanken in Christus Jesus. Amen.